Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Genau, dritte Teil unserer Predigtreihe über Kirche oder jetzt, man kann das auch allgemein für Kirche sehen, aber wir meinen auch ein bisschen unsere eigene. Und den Auftrag der City Church, das, was wir da als Kirche in den letzten Monaten formuliert haben. Die ersten zwei Abschnitte haben wir schon angeschaut, sozusagen das Grundsätzliche, das, was Kirche zu tun hat, ist letztlich etwas, was Gott tut. Unsere Mission ist seine Mission oder andersrum. Dann letztes Mal sozusagen den ersten Auftrag der Kirche, Gott zu lieben. Und jetzt heute, Jesus Christus nachzufolgen, ihn als Gemeinschaft zu verkörpern, indem wir einander lieben und dienen. Und nächste Woche kommt dann noch ein dritter Abschnitt. So, das ganze Ding ist uns relativ wichtig. Immerhin haben wir da monatelang drüber gebrütet, manche Worte da 83 Mal umgedreht, fett abgestimmt am Ende. Jetzt ist es natürlich so, wenn du alles, was dir wichtig ist, wofür Kirche da ist, was Kirche tut und so und was die Bibel über Kirche sagt, so, wenn du das alles eindampfst auf so 5, 6, 7, 8 Worte, Sätze, dann ist natürlich jeder einzelne Satz und jedes einzelne Wort unheimlich mit Bedeutung aufgeladen. So, man könnte also jetzt heute, und das war letzte Woche so und das wird nächste Woche immer 1000 Dinge sagen. Heute sind die beiden wichtigsten Worte diese, einander lieben. Das ist eigentlich das, worum es heute geht. Einander lieben als Auftrag der Kirche. So, weil man 1000 Sachen sagen könnte, hier mal ein kleiner Überblick über das, was euch heute erwartet. Ja? Also, im Mittelpunkt wird hier ein Bild stehen, ein musikalisches Bild, eine Metapher für einander lieben. Ich hoffe, dieses Bild wird bei euch funktionieren. Bin gespannt. Dann wird da ein Text daneben. Nein, Moment. Dann wird da ein Text erscheinen, der auch im Mittelpunkt. Dieses Bild und dieser Text stehen im Mittelpunkt. Ein Text aus einem Paulusbrief. Recht lang, recht dicht, sehr konkret. Über 30 kleine Anweisungen, wie das so sein könnte. Ja, mit dem Einanderlieben. Und da ziehe ich dann aber nicht 30, sondern nur 3 Konkretionen raus. So ungefähr wird das aussehen. Und jetzt am Anfang, recht kurz, reiße ich kurz an, wie fett dieses Thema in der Bibel ist. Ich konzentriere mich sogar nur auf Jesus Christus, ja, noch nicht mal auf die ganze Bibel. Wie fett dieses Thema ist. Ich reiße einfach mal ein paar Sätze an, die er dazu gesagt hat. Über all diese Sätze könnte man Predigtreihen halten. Letzten Sonntag hatten wir ja schon diesen berühmten Satz von Jesus, wo er gefragt wird, hey, was ist eigentlich das Wichtigste im Leben? Ja, was ist das wichtigste Gebot? Er sagt, liebe Gott von ganzem Herzen, mit all deiner Kraft, deiner ganzen Hingabe und so. Und dann sagt er, das, was genauso wichtig ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Da ist es. Ja? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Oder am Ende seines Lebens oder kurz davor, bei den Abschiedsreden einer seiner Jünger, da sagt er, Leute, eine Sache ist mir wichtig. Ich gebe euch ein Gebot. Einen Wunsch habe ich quasi, dass ihr einander liebt, so wie ich euch liebe. Und vorher hat er seinen Jüngern die Füße gewaschen. Das ist der niedrigste Dienst, den man so tun kann, den man so übernehmen kann, ja. Und sagt, geht so miteinander um, wie ich es euch vorgemacht habe. Oder ein Satz, für den er berühmt wurde und den mancher halb irre hält, ja. Liebe deine Feinde. Liebe deine Feinde. Also das ist in etwa die Liga, in der dieses Thema bei Jesus spielt, dieses Thema einander lieben. Immens wichtig, sogar deine Feinde betrifft es. So, und jetzt, um noch einen draufzusetzen, wir haben ja da so formuliert, jetzt komme ich nicht mehr zurück, aber in dem Auftrag steht, Jesus Christus nachzufolgen. Also es ist leichtsinnig, sowas zu sagen. Denn so zu leben, diese Sätze umzusetzen, kann einen ins Grab bringen. Jesus ist von seinen Feinden umgebracht worden. Ja, und wir sagen, unser Auftrag ist, Jesus Christus nachzufolgen. Jesus hat mal gesagt, ja, also wenn ihr das wollt, dann sieht das so aus. Sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen, ihm nachzufolgen. Autsch. So. Also, in dem ganzen Thema steckt auch noch Opfer Bereitschaft. So, wahrscheinlich fragst du dich jetzt mittlerweile, hätte ich heute Morgen nicht liegen bleiben sollen? Dieses Thema macht meinen Sonntag aber irgendwie jetzt auch anstrengend. Deswegen gehen wir jetzt das ganze Thema von einer anderen Seite an. Und das ist mir wichtig. Jetzt komme ich zu diesem Bild, ja, von dem ich sprach. Es ist ein musikalisches Bild. In diesem Bild, dieses Bild transportiert die Vision, den Traum, der hinter all dem steht, was Jesus da so gesagt hat über Lieben und Feinde lieben und so. Und auch hinter dem, was er lebte, nicht nur sagte. Jesus nannte diesen Traum Himmelreich. Reich Gottes. Und er dachte dabei an eine neue Welt, eine andere Gesellschaftsordnung, eine andere Art von, wie Menschen zusammenleben. Und er redete dabei von etwas in der Zukunft, weil der Traum ist noch ein Traum. Und er redete gleichzeitig von etwas, was auch schon in der Gegenwart ist, weil Leute schon anfangen, den Traum zu leben. So bruchstückhaft, wie die das eben können. Und diesen Traum zeige ich euch jetzt. Wir tauchen ein in ein Bild und ein Lied. Und ihr habt den Anfang schon gesehen im Trailer. Eigentlich müsste das jetzt hier erscheinen. Beck heißt der Typ, covert einen Song von David Bowie, was weiß ich, 70er oder so. Und der Song dauert, den gucken wir uns jetzt gleich zu Ende an, ja, der dauert noch 7 Minuten. Das ist ganz schön lang. Ich habe überlegt, will ich euch so viel zumuten? Aber wir schauen jetzt trotzdem ganz. Denn ich hoffe, ihr lasst euch mal reinziehen in diese Bilder und diese Klänge und denn ihr werdet darin diesen Traum vom Himmelreich erkennen können. Ja, nehmt es mal mit allen Sinnen wahr, was da passiert. Also allein die Gesichter der Musiker, die ihr sehen werdet, die Hautfarben, die unterschiedlichen, die Unterschiedlichkeit dieser Leute, dieser Kulturen, aus der sie kommen. Nehmt mal die Instrumente wahr. Da sind Instrumente dabei, deren Namen kenne ich nicht. Ja, die Begabungen, diese verschiedenen, die Stimmen, die diese Leute haben, die unterschiedlichen Stile. Einer jodelt. Zweimal, also wenn ihr aufpasst, seht ihr den. So, und denkt mal daran, so schaut er aus, der Traum dieser neuen Welt, der hinter all dem steht, was ich sagen werde. Verschiedenste Menschen tragen etwas bei und das Ganze wird etwas Wunderschönes. Ich habe das bestimmt 10, 20 Mal jetzt gesehen, mich bläst es immer noch weg. Müsste soundmäßig hier auch ganz gut kommen, hoffe ich. So kann man sagen, sieht das aus, wenn man die christliche Hoffnung für die Welt beschreiben wollte. Die Bibel beschreibt diesen Traum von dieser neuen Welt, in der Menschen anders zusammenleben, tatsächlich oft mit Bildern, die so ähnlich aussehen. Menschen unterschiedlichster Herkunft in einem gottesdienstartigen Konzert. Ja? Nur kein Mann mit Hut in der Mitte, sondern ein Mann mit durchbohrten Händen und Füßen. Verschiedenste Menschen aber ein Lied, das ist die Vision. Und dieser Traum steht hinter dem, was ich jetzt gleich sagen werde, was dann hingegen gegenüber diesem Traum auch ziemlich alltäglich und anstrengend und so sein wird. Aber diesen Traum sollten wir als Motivation, als Hintergrundfolie im Kopf haben, weil da die Kraft darin liegt, so zu leben. So, und jetzt lese ich diesen Text vor von Paulus. Und Paulus ist überhaupt nicht musikalisch und ganz sachlicher Typ. Ja, und das ist jetzt Kontrast. Haltet das Bild fest, während ihr Paulus zuhört. Ich lese es relativ schnell, weil wir werden nicht auf jedes Detail hier eingehen. Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse. Haltet euch unbeirrbar an das Gute. Lasst dem Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn, freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden. Lasst sie mit ihrer Not nicht allein. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Segnet die, die euch verfolgen. Segnet sie, verflucht sie nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen. Weint mit denen, die weinen. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen im Frieden. Rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr, und ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. So, viel. Wie gesagt, ich habe so knapp 30 Anweisungen gezählt. Ich sehe aber drei große Themen. Ich habe das so ein bisschen versucht zu ordnen gedanklich. Und daraus mache ich drei Punkte und das sind so 30 steigernde Schritte. Was es bedeuten könnte, einen Bruchteil von dieser Vision, von diesem Bild, heute zu leben. Als Kirche oder das kannst du auch auf dich als Einzelner beziehen. Okay, erster Punkt. Die Werkseinstellungen ändern. Einander lieben und dienen beginnt damit, anders als bisher, über andere zu denken. So, im Text stehen so Sachen wie, erweist einander Achtung oder seid nicht überheblich, sondern sucht Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar scheinen, die am Rand stehen. Haltet euch nicht selbst für klug, bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. So, hier geht es noch überhaupt nicht um Feindesliebe, hier geht es noch überhaupt eigentlich gar nicht um Liebe in dieser Phase oder in diesem Punkt, in dieser Kategorie, in diesen Sätzen. Es geht einfach um den alltäglichen Umgang mit Leuten, die so anders sind, mit denen man nicht in einem Chor singen will oder platt die nerven. Und so, das gibt es, ne? Die das doofe Alphorn spielen oder die so eine hässliche dreieckige Gitarre, ich fand die schon immer furchtbar hässlich, oder diese fernöstlichen Klopfdinger oder was auch immer ihr nicht mögt, nicht spielen würdet, jodeln, ja? Meine Kinder gestern haben die Nase gerümpft, als es zu dieser Stelle kam, wo der da jodelt. Es gab einen großen Schriftsteller und Philosophen, David Foster Wallace, er lebt nicht mehr, aber eine etwa 10-minütige Rede von ihm höre ich mir immer mal wieder an. Darin redet er nämlich genau über dieses Thema jetzt, über diesen ersten Punkt. Darüber, dass wir unser Denken verändern müssen. Ich nehme euch mal kurz mit in das, was er denkt und sagt. Das ist mein erster Punkt. Er beginnt seine Rede mit zwei Fischen. Zwei jungen Fischen, die einem alten Fisch begegnen. Und dieser alte Fisch schwimmt vorbei und sagt, hey Leute, wie ist das Wasser? Und als er vorbei ist, sagt der eine Jungfisch zum anderen, was für ein Wasser? Wallace sagt, die offensichtlichsten Realitäten um uns herum, die unser Leben am meisten prägen, sind oft die, die wir am wenigsten wahrnehmen. Und erwachsen werden, vom Jungfisch zum Altfisch werden, ja, bedeutet wahrzunehmen, was Realität ist um uns herum. Und er sagt dann, eine dieser Realitäten ist, dass wir den größten Teil unserer Lebenszeit damit verbringen, dass wir in Situationen stecken, in denen der Alltag sehr zäh ist. Also der größte Teil unserer Lebenszeit ist ätzender, zäher Alltag. Und in diesem Alltag hindern uns andere Menschen daran, sie queren unsere Wege, sie hindern uns daran, ein schönes Leben zu führen. So, du kommst, er macht dann ein Beispiel, du kommst nach einem 10-Stunden-Tag nach Hause, du bist müde, du willst nur noch ein Bierchen trinken und ein gutes Buch lesen oder was und so, und jetzt merkst du, dass der Kühlschrank leer ist. Also fährst du nochmal los zum Supermarkt und die Stadt ist voll, hunderte von Autos versperren dir den Weg, es dauert viel länger, als du dachtest, die Zeit verrinnt. Endlich bist du dann im Supermarkt, natürlich ist die Schlange ewig, weil viele andere auch ihren Kühlschrank leer hatten. Da stehst du jetzt da und wieder dauert es mit deinen paar Fressalien, die du brauchst für heute Abend. Hinter dir eine übergewichtige Frau, die ihr kleines, nervendes Kind anbrüllt. Vor dir ein Mann, der sich irgendwie die Nase so am Ärmel abwischt. Eine Frau, die schrillend laut telefoniert, sodass der ganze Laden mithören muss. Leere Blicke, Schweißgeruch, eine Kassiererin, die dir zum Schluss einen schönen Abend wünscht. Und dann sagt er so, und ihre Stimme ist die Stimme des Todes. So. Ja. Also all diese Leute stören, sie halten dich auf, sie sind so anders, du magst sie nicht. Und er sagt, das ist das normale Leben. Das Wasser, in dem wir schwimmen. So ist es und so wird es immer sein. Sein Punkt ist aber der, wir laufen mit einer Werkseinstellung durch dieses Leben. Er nennt es Natural Default Setting. Unsere Werkseinstellung, die lautet so, wir sind so geeicht, dass wir aus irgendeinem Grund meinen, wir seien der Mittelpunkt der Welt. Und es gehe irgendwie um mich und meine Bedürfnisse, jetzt zum Beispiel noch schnell was zu essen zu kriegen. Und die anderen, sie stehen mir im Weg. Automatisch, durch unsere Werkseinstellung, haben wir negative Gedanken über diese Leute. Und er sagt dann, was reife Menschen, erwachsene Fische auszeichnet, ist zu wissen, ich bin nicht der Mittelpunkt. Und wie ich die anderen wahrnehme, erstmal so automatisch, das ist nicht unbedingt das, wie es wirklich ist. Und ich, das ist das Entscheidende, ich kann entscheiden, wie ich über diese Leute denke und über diese Situation denke. Ja, du kannst über die Frau, die ihr Kind einschreit, auch so denken, dass sie vielleicht am Ende ihrer Kräfte ist, weil ihr Mann todkrank zu Hause liegt und sie mit der ganzen Belastung einfach nicht mehr klarkommt und sie bricht fast darunter zusammen und deswegen reagiert sie so. Du kannst über die telefonierende, nervende, laut telefonierende Frau denken, dass sie vielleicht vorhin als Sachbearbeiterin einem Freund von dir gerade mit ihrer Art zu telefonieren oder alles so zu regeln, irgendwie in einem Versicherungsfall geholfen hat. Und deinem Freund eine große Hilfe war, dieselbe Person. Oder du kannst denken, dass der Mann im Auto vor dir, der so furchtbar langsam fährt, vielleicht deshalb langsam fährt, weil er letztlich einen schlimmen Unfall hatte und sich kaum mehr traut, Auto zu fahren. Dann sagt er, nichts davon ist wahrscheinlich, aber auch nichts ist unmöglich. Der Punkt ist, ich kann entscheiden, wie ich über Leute denke. Du kannst anders denken. Das wird Willenskraft kosten und Arbeit kosten. Das ist nicht das, was automatisch unsere Werkseinstellung generiert, ja? Aber, so sagt er, dann können aus solchen Situationen heilige Momente werden. Dann, wo Mitmenschlichkeit eine Chance hat oder sogar Liebe und Achtung voreinander. So. Also zu wissen, dass meine automatische Werkseinstellung mir nicht unbedingt, wahrscheinlich nicht die Realität über die Leute sagt, das, was ich als erstes über sie denke. Und zu wissen, dass ich deshalb anderes, besseres über Menschen denken kann, das nennt er Erwachsensein, das nennt er wahre Bildung, das nennt er wirkliche Freiheit. Wir laufen zu oft mit Werkseinstellung herum, ich auch, natürlich. Wir laufen so oft durch die City Church. So, hier sind ja auch viele Leute im Weg. Hier sind Leute anders als du und manche nerven. Weil sie anders sind als du eben. Und du nervst wieder andere. Wir brauchen diese neue, das ist ja praktisch eine Aufmerksamkeit, ne? Eine andere Art von Aufmerksamkeit, die fragt, warum ist denn jemand so? Und vielleicht denke ich nicht nur, sondern habe dann auch tatsächliches Interesse. Und das ist Arbeit, ne? Allein das Denken schon ist Arbeit, die ich verrichten muss. Arbeit, die etwas ändert. Und das müssen wir, weil das Wasser, in dem wir schwimmen, das wird immer dieses Wasser sein. Diese Leute werden da sein. Aber du kannst anders über sie denken, lernen. So. Ich schätze übrigens, dass die Kirche an dem gemessen werden wird, wie sie mit Menschen umgeht, die anders sind als sie selbst. Oder wie man in der Kirche miteinander umgeht. Mit Leuten, die anders sind als man selbst. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Also dieses Andersdenken über Leute, die dasselbe Lied singen wie ich, aber die so anders sind, ist der Anfang. Das zweite habe ich so genannt. Mitfreudleid. Also, mehr als sich entscheiden, über Leute Positives zu denken, ist ja mit ihnen Leben teilen. Das ist viel mehr. So Freude und Leid teilen. Für Mitleid haben wir ein Wort, für Mitfreud leider irgendwie nicht. Typisch wieder. Beides ist gemeint. Im Text, das werdet ihr jetzt nicht so schnell wiederfinden. Ja, aber da stehen so Sachen wie, geht herzlich miteinander um. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt, wenn Nöte kommen, haltet durch. Helft. Lasst einander in Not nicht allein. Seid gastfreundlich. Weint mit denen, die weinen. Freut euch mit denen, die sich freuen. Das ist der Kernsatz für mich. Weinen mit denen, die weinen. Freuen mit denen, die sich freuen. Das ist sozusagen das Bild der Kirche als Familie. Wo man zusammenhält, wo man da dieses eine Lied singt. Wo jeder gesehen wird, wo jeder wichtig ist, wo jeder mitgenommen wird. Jetzt ist das so eine Sache. Viele von euch können wahrscheinlich davon erzählen, wie das ist, wie sie mit Leuten lachen und wie sie mit Leuten weinen oder Leute mit ihnen. Da sind Leute, die kannst du mit Namen nennen, das sind deine Freunde, die stehen vor deiner Tür mit einer Flasche Sekt, wenn du die Prüfung bestanden hast. Oder die sitzen mit dir im Flur während der OP oder so. Manche von euch kennen solche Leute und so. Andere haben solche Freunde vielleicht nicht. Vielleicht nicht in der Kirche, vielleicht überhaupt nicht. Einander lieben und dienen, das ist ja mehr als positiv übereinander denken. Das Problem ist, wir sind ziemlich viele. Und man kann nicht Freund von 200 Leuten sein. Also jedenfalls nicht gleichzeitig. Das schafft man wahrscheinlich sein ganzes Leben nicht. Ich schätze nicht, dass man 200 Menschen im Leben zusammenkriegt, die man sagt, das sind gute, enge Freunde. Jetzt kann man natürlich als große Gruppe einiges organisieren. So, einer zieht um, wer hilft? Einer sucht eine Wohnung, wer weiß was? Einer ist krank, Menschen beten dafür. So. Gehen ja jede Woche auch so Rundmails rum, ne? Und vielleicht hat dann jemand Mitleid und du hast Glück und jemand hilft, ne? So. Wahrscheinlich wünschen sich einige von euch allerdings mehr als das. Vielleicht lachen und weinen hier Leute allein. Und dazu habe ich ein paar Gedanken. Es sind nur Gedankenansätze, weil leichte Lösungen habe ich nicht. Freunde, sowas kann man sich nicht backen irgendwie. Aber ich habe 6 Gedanken, die sind aber kurz. Ich glaube, das Erste scheint mir, dass man das nur mit wenigen Leuten leben kann. Also in diesem großen Orchester, da gibt es ja offensichtlich Gruppen, die sind so Peer-Groups, die gehören zusammen, die scheinen sich besser zu kennen, die haben dieselben Klamotten an. Ja, also mein erster Gedanke wäre also, erwarte nicht von vielen, was dir nur wenige geben können. Einfach, weil es nicht funktioniert, mit allen so eng zu sein. So. Zweitens kann ich mir kaum vorstellen, dass Leben teilen über große Entfernungen, geografische Entfernungen geht. Also vernetzt, ne, Facebook und so sind wir alle, aber wir meinen ja was anderes hier. Und deswegen glaube ich, dass Kirche, wenn sie hierin besser werden will, wahrscheinlich lokaler verortet sein muss. Und das ist eine große Schwäche von Freikirchen wie unserer übrigens. Wir haben, das hat auch andere Stärken, aber es gibt eben diese Schwäche. Wir kommen aus dem ganz Würzburg, ganz Landkreis irgendwie fahren wir zusammen. Ja? Da ist Leben teilen natürlich schwieriger. Drittens, das ist mir das Wichtigste, frag nicht, wer dir was geben kann, sondern wem du was geben kannst. Tatsächlich ist die Kirche zuerst mal nicht was, die dir was gibt, sondern wo du was gibst. Und wenn du vor allem haben willst, Liebe, ja, so, dann spüren das Leute und werden dir ausweichen. Das hat mit ihrer Werkseinstellung zu tun. Das ist auch nicht nett, aber das wird wahrscheinlich so sein. Das Vierte, nicht zu viel erwarten, hat mit dem Dritten ein bisschen zu tun. Also ich habe jetzt hier 2-3 Mal das Wort Freundschaft gesagt. Ja? Das hier klingt es vielleicht ernüchternd, aber Freund ist natürlich ein großes Wort. Wir werden es im Leben auf nur ein paar Leute anwenden. Das ist jetzt wirklich eine Frage, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob man seine Freunde wirklich in der Kirche finden muss. Also muss. Ja? Ist nur mal so eine Frage, aber erwarten wir manchmal nicht vielleicht zu viel an emotionaler Nähe und sind deswegen enttäuscht. Das Fünfte, wenn du wirklich etwas ändern willst, passt, Paulus sagt ja Gastfreundschaft. Ja, das ist wirklich ein praktischer Tipp. Zusammen essen. In unserer Mini-Church essen wir jedes Mal beinahe opulent. Wein fließt da in Strömen. Also wenn ihr nach Leuten sucht, mit denen ihr weinen und lachen möchtet, dann fangt vielleicht damit an, mit ihnen zu essen. Sechstens, und jetzt komme ich, das ist die Brücke jetzt schon zum nächsten Punkt, dann zum letzten. Ja, wir brauchen aber auch noch mehr Leute, die willentlich, bewusst Brücken zu Leuten bauen, die ausgegrenzt sind. Ich habe große Hochachtung vor dieser 14-14-Gruppe, die ins Asylbewerberheim da fährt. Und übrigens mit den Leuten isst. Ja. Also mit Menschen, die hier fremd sind und die, nehme ich mal an, die deutsche Gastfreundschaft jetzt auch nicht überschwänglich finden bisher oder so. Nehme ich einfach an. Und von solchen Leuten brauchen wir mehr. Es gibt da tatsächlich manchmal erstaunlich wenig Mitleid in einem selbst. Ne? Wieder die Werkseinstellung, vermute ich, dahinter. Okay, das waren nur so Ansätze hier für diesen Punkt. Der dritte und letzte, Opfer. Das ist auch kein schönes Wort. Es geht nochmal um Opferbereitschaft ganz zum Schluss. Ich habe ja gesagt, die Punkte steigern sich so ein bisschen. Wenn man jetzt nochmal in den Text springen würde, mache ich jetzt nicht. Da sagt Paulus so Sachen wie, vergeltet Böses nicht mit Bösem. Wenn du das nicht tust, mach dich das zum Opfer. Holt dich jedenfalls nicht aus der Opferrolle raus. Ne? Rächt euch nicht, im Gegenteil, gebt deinem Feind zu essen und zu trinken. So diese Sätze, die da drin stecken. Das ist der größte und schillerndste Teil dieser Vision, die Jesus da hat, von dieser neuen Welt. Und für unsere Welt nehme ich der verdammt wichtigste Teil. Also, dass Hass und Feindschaft durch Versöhnung überwunden wird. Das ist mehr als gut über Leute denken, das ist mehr als Brücken bauen zu Leuten, die ausgegrenzt sind. Das ist mit dem Feind versöhnen. Jetzt könnte man ja weinen, wir müssten doch eigentlich in einer Welt leben, die so langsam zusammenwächst. Also der Kalte Krieg ist vorbei, wir haben Internet, wir haben dauernd Dialog. Wir müssten uns doch eigentlich so nach und nach immer besser verstehen, ne, und kennen und zusammenwachsen. Man beobachtet das Gegenteil in unserer Welt. Konflikte zwischen Volksgruppen schießen wie Pilze aus dem Boden. Nationen zerfallen, Revolutionen, Bürgerkriege, Flüchtlingsströme. Die Ursachen dafür haben meistens ihr Recht. Ne? Also Leute stehen auf und kämpfen für ihre Freiheit zum Beispiel. Oder einfach nur für Arbeit und Brot gegen die Unterdrücker und so. Und dann entstehen diese Konflikte zu Recht. Und dann eskalieren sie nicht selten. Und aus den Konflikten oder die Konflikte beherbergen Gewalt. Und Menschen tun Menschen Unheimliches an und in den Opfern entsteht Hass. Und manchmal werden dann aus den Opfern, wenn sie die Täter überwunden haben, plötzlich ungnädige Richter und vielleicht wieder Täter. So, und im Kleinen, wenn man jetzt nicht an die Welt denkt, sondern einfach nur an uns hier, ja, passiert ja Ähnliches. Also natürlich nicht in dem Niveau, aber wir gehen uns nicht an die Gurgel. Aber wir werden aneinander schuldig. Da ist ein Täter, der verletzt sein Opfer, sagen wir mit Worten. Und es macht die beiden zu Feinden. Und in dem Opfer entsteht der Wunsch nach Gerechtigkeit und vielleicht auch ein bisschen Vergeltung. Und manchmal, wenn sich dann so ein Konflikt hochschaukelt und ein paar Monate hinzieht oder Wochen, dann kann ein Dritter, der von außen drauf guckt, manchmal Opfer und Täter gar nicht mehr auseinanderhalten. Das kennst du vielleicht, so richtig tiefe Gräben zwischen Leuten. Beide Seiten haben irgendwie Recht und du blickst gar nicht mehr durch. So. Ich las im Sommer ein Buch, das heißt von der Ausgrenzung zur Umarmung. Wolf heißt der Mann, der das geschrieben hat. Ein Kroate, der auch aus seiner Erfahrung mit den Serben spricht. Ja, und ein theologisches Werk empfehle ich nicht zu lesen, ist zwar, also außer ihr mögt es, euch durch Bücher zu quälen. Ja, super mühsam zu lesen. Aber der Autor zeigt trotzdem ziemlich klar, soweit ich ihn verstanden habe, dass es nur einen Weg zu Frieden gibt. Vergebung, und die kostet den, der vergibt, sehr viel. Es gibt keinen anderen Weg, sagt er. Denn im Zentrum unserer Gemeinschaft, im Zentrum unserer Welt, im Zentrum dieses Orchesters steht nicht Beck, sondern steht ein Opfer. Ja, ich entschuldige mich für dieses kitschige Photoshop-Bild. Ich wusste nicht, wie ich es anders darstellen soll. Ich mag sowas eigentlich gar nicht. Aber im Zentrum steht der Gekreuzigte. Die Offenbarung sagt, ein Lamm, ein blutiges Lamm. So, und die Menschen, die diesem Jesus nachfolgen, sprich so leben wollen, die sich auf ihn zubewegen, die können nicht anders als zu diesem Zentrum und damit aufeinander sich zu bewegen. Ihr erinnert euch vielleicht an das Grußwort von Pfarrer Wassermann vor 3 Wochen hier. Wer sich nicht erinnert, ist jetzt egal. Aber das meine ich, was er gesagt hat. Ja? Also, wenn du zu Christus gehst, dann musst du näher an den kommen, der auch zu Christus geht. Es geht nicht anders. So. Am Freitag wurde der Friedensnobelpreis verliehen. Viele hatten gehofft, dass die kleine Malala ihn kriegen würde. Ich fand diese kleine 16-Jährige aus Pakistan auch unheimlich sympathisch, steht auf gegen die Taliban, kämpft für ihr Recht auf Schulbildung für Mädchen und wird fast getötet dafür und sagt in einem Interview, man dürfe den Taliban nicht mit Gewalt entgegentreten, dann begebe man sich auf ihre Stufe. Sie hätte sich vorgenommen, und das hat sie schon als 14-Jährige gesagt, ja, sie hätte sich vorgenommen, wenn sie kommen, dann werde ich ihnen erklären, warum ich für Bildung bin. Und dann sollen sie mit mir machen, was sie wollen. Also, 16, das damals 14. Also stellt euch vor, wir hätten ein Stück von solcher Opferbereitschaft unter uns. Dann würde mehr öfter das Gute Böses überwinden. Im Zentrum unseres Traumes steht ein Opfer. Und in diesem Traum, wenn man mal das Ding Himmel nennen will, ja, werden eines Tages Opfer und Täter in Frieden leben. So wird Schuld und Hass vergeben sein. Und die Kirche sollte heute schon ein Stückchen diesen Traum abbilden. So. Ich bin am Ende. Dies wären Schritte, wie wir das tun könnten. Da seht ihr diese 3 nochmal zusammengefasst. Das Denken über Menschen ändern. Schritt 1. Mit Menschen lachen und weinen wäre Schritt 2. Und opferbereit deinen Feinden vergeben wäre 3. Fängst halt einfach mal mit irgendwas an.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.